Wir wollen heute die nächste Frage des Katechismus anschauen, was uns hineinführen soll in die biblische Lehre. Und die vierte Frage, sie lautet: Was ist die Hauptlehre der Heiligen Schrift? Was ist die Hauptlehre der Heiligen Schrift? Nun, das ist eine wirklich wichtige Frage, oder? Und vielleicht hat sie auch der eine oder andere von euch sich schon mal gestellt. Mensch, wenn mich jemand fragt, was ist das, worum es in der Bibel geht, hätten wir eine Antwort darauf. Worum geht es eigentlich hauptsächlich in der Bibel? Diese Frage ist die letzte Frage der einleitenden Fragen über die Bibel in dem Katechismus, über das Wort Gottes selbst. Und es zeigt an, was dieser Katechismus überhaupt selbst erreichen möchte, warum dieser Katechismus geschrieben wurde. Der Katechismus soll nämlich die Hauptlehren der Heiligen Schrift in einfacher und verständlicher Form zusammenfassen. Und darum ist die doppelte Antwort auf diese Frage gleichzeitig die Gliederung des Katechismus. Denn auf die Frage, was ist die Hauptlehre der Heiligen Schrift, heißt es als Antwort: Die Heilige Schrift lehrt in erster Linie, was der Mensch im Blick auf Gott glauben soll und welche Pflichterfüllung Gott vom Menschen fordert. Ich lese nochmal. Die Heilige Schrift lehrt in erster Linie, was der Mensch im Blick auf Gott glauben soll und welche Pflichterfüllung Gott vom Menschen fordert. Und die beiden Hauptrubriken des Katechismus, die heißen daran angelehnt, die Summe des christlichen Glaubens und die Summe der christlichen Pflicht. So ist der Katechismus aufgeteilt. Wir sehen also, es ist ein sehr grundsätzliches Thema und ein sehr umfassendes. Wie verstehen wir die Bibel? Was ist eigentlich der Grund dafür, dass Gott uns sein Wort gegeben hat? Nun, wir glauben, dass die ganze Schrift, alle Schrift von Gott eingegeben ist, von Gottes Geist inspiriert ist, dass die ganze Schrift unfehlbar und irrtumslos ist. Und wir haben in der letzten Predigt bemerkt, dass sie auch in allen Themen vertrauenswürdig ist. Egal, worüber die Bibel etwas sagt, in allen Bereichen ist sie irrtumslos und vertrauenswürdig. Doch das heißt nicht, dass es nicht Themen in der Bibel gibt, die bedeutender und vorrangiger sind als andere Themen. Was sind die Hauptlehren, heißt es hier in dem Katechismus? Wie ist die Bibel insgesamt zu verstehen? Als was ist die Bibel inhaltlich zu verstehen? Nun, einige werden sagen, ja, die Bibel ist halt ein Gesetzbuch. So wie viele Völker ein Gesetzbuch haben, so gab es halt auch in Israel ein Gesetzbuch und das wurde dann immer weitergeführt. Aber es ist halt ein Buch voller Gesetze, voller Vorschriften, voller Dinge, die man tun muss, damit der Mensch Gott gefallen kann. Andere sagen, na, die Bibel ist hauptsächlich ein Geschichtsbuch. Es geht um die Geschichte des Volkes Israel und die Geschichte von Jesus und der Gemeinde. Es ist ein historisches Buch und es hat seinen Wert gerade in der Historie, in diesem geschichtlichen Zeugnis, das es gibt. Und wieder andere sehen die Bibel vielleicht eher als eine Art Weisheitsbuch oder Lebensratgeber. Philosophische Gedanken zum Nachdenken und Hinterfragen, Geschichten und Sprüche zur Orientierung, zur Inspiration, zur Gedankenanregung. Aber das mag alles in der Bibel mit enthalten sein. Aber nichts davon ist wirklich für sich genommen die Hauptlehre der Schrift oder das, wozu die Bibel vor allem gegeben wurde, sondern es geht darum, dass und was wir Menschen glauben müssen. Und es geht darum, was wir als Gläubige tun sollen. Die Heilige Schrift lehrt in erster Linie, was der Mensch im Blick auf Gott glauben soll. Es ist ein Buch, das zum Glauben anregen soll. Ein Buch, das zum Glauben führen soll und anleiten soll. Und auch offenbart, was müssen wir denn glauben? An wen müssen wir glauben? Was heißt es zu glauben? Und dann, welche Pflichterfüllung Gott vom Menschen fordert. Was heißt es denn, in diesem Glauben zu leben? Wozu sind wir angewiesen? Ein Bibeltext, der dies in guter Weise beschreibt und den wir hier in dieser Predigt zur Grundlage nehmen wollen, ist Titus Kapitel 3. Und hier lesen wir die ersten 8 Verse. Titusbrief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Hier schreibt der Apostel Paulus an Titus, der auf Kreta war, um die Gemeinden dort anzuleiten und zu einer guten Ordnung zu führen. Und hier heißt es: Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Erstens, was wir glauben müssen. Was müssen wir glauben in Bezug auf Gott? Und das Erste, was uns die Bibel aufzeigt, und wenn wir gerade auch in 1. Mose anfangen, wie wir es in der Predigtreihe getan haben, so ziemlich das Erste, worauf wir stoßen, ist, der Mensch ist ein Sünder. Wenn wir also die Frage stellen, was müssen wir glauben in Bezug auf Gott, dann antwortet uns die Bibel, dann gehört es zu den Hauptlehren der Schrift: Verstehe, wie du in Bezug auf Gott überhaupt stehst. Du bist ein Sünder. In Bezug auf Gott müssen wir verstehen, wir sind nicht gut. Wir sind voller Sünde, voller Schlechtigkeit, voller Übel. Und tatsächlich, hier heißt es in Vers 3, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Ja, der Mensch ist ein Sünder. Unverständig, gerade auch, was seine Position, was seine Situation in Bezug auf Gott ist. Und da sind Paulus, er listet hier gar nicht diese großen öffentlichen Sünden auf, wie Mord oder Ehebruch oder Diebstahl, sondern wir dienen allerlei Begierden. Wir hassen einander. Oder wir waren ungehorsam, wir gingen in die Irre. Wir waren neidisch. Das sind Kennzeichen dafür, und die Bibel, sie zeigt darauf hin, unser Herz ist voller Sünde. Das ist nicht nur etwas, was äußerlich ist, sondern etwas, was unsere ganze Haltung vor Gott ausmacht. Dass wir böse sind. Wir sind Sünder. Der Mensch ist ein Sünder. Zu den Hauptlehren der Schrift, die wir glauben müssen, die wir verstehen müssen, ist, der Mensch ist ein Sünder. Doch dann müssen wir auch verstehen, Gott ist ein gnädiger Retter. Hier heißt es in Vers 4, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Oh, wer die Bibel liest und diesen Punkt nicht sieht, der hat die Hauptlehre der Schrift nicht verstanden. Es offenbart, Gott offenbart sich selbst hier. Er stellt nicht nur uns Menschen an den Pranger, und tatsächlich soll das Gesetz ja auch dazu führen, dass wir unsere Sünden erkennen, sondern vor allem ist es eine Selbstoffenbarung. Ich bin ein gnädiger Rettergott. Paulus, ich finde es wunderbar, wie er hier sagt, unseres Rettergottes. Es ist ein Name, den er dem Gott gibt. Er ist ein Rettergott. Und er ist einer, der die Menschen liebt. Die Menschenliebe Gottes. Das war auch zur Zeit von Paulus schon so ein komischer philosophischer Begriff. Ja, die Menschenliebe. Und wir haben heute noch solche philosophischen Richtungen von den Philanthropen, also die Leute, die irgendwie meinen, der Mensch sei besonders gut. Und das ist er nicht. Aber dennoch, Gott ist wirklich einer, der den Menschen liebt. Bei ihm ist wahre Menschenliebe, obwohl er weiß, wer wir sind. Obwohl er weiß, wie schlecht wir sind. Aber seine Menschenliebe zeigt sich darin, nicht, dass er uns Honig um den Mund schmiert und uns auf die Schulter klopft und sagt, wie toll wir sind, sondern dass er ein Retter ist. Jemand, der uns tatsächlich rettet, und zwar aus Barmherzigkeit, heißt es hier. Nicht aufgrund der Werke, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, als hätten wir es uns verdient, als wäre da irgendetwas, was wir getan haben, was wir tun können, wenn wir nur all diese Gesetze und all diese Gebote halten, dann können wir den Segen Gottes bekommen. Nein, die Menschenliebe Gottes zeigt sich, dass er barmherzig ist. Wir haben kein gutes Werk vorzuweisen gehabt. Und dennoch ist er gekommen, um zu retten, um zu erlösen, um seine Gnade, um seinen Segen denen zu schenken, die es nicht verdient haben. Einfach aus Gnade. Aus Barmherzigkeit, aus Menschenliebe. Und zwar durch Jesus Christus. Gott selbst ist Mensch geworden. Und darin zeigt sich unser Rettergott. Er offenbart sich als der, der selbst, wie wir heute Morgen gehört haben, all den Fluch auf sich genommen hat. Und für unsere Sünden bezahlt hat. Gott ist ein gnädiger Rettergott. Ein gnädiger Retter. Und dann gehört es zu den Hauptlehren, die wir glauben müssen in Bezug auf Gott. Durch Jesus gibt es neues Leben. Hier heißt es, er rettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Wiedergeburt, das heißt neues Leben. Durch Jesus gibt es neues Leben. Er schenkt uns seinen Geist. Und damit schenkt er uns eine neue Kraft und ein neues Sehnen, einen neuen Willen, ein neues Verständnis, eine neue Liebe, eine neue Ausrichtung, eine ganz neue Position vor Gott. Er macht uns zu Kindern Gottes, zu angenommenen Kindern in der Familie Gottes. Und auch das gehört zu den Hauptlehren, die wir in Bezug auf Gott glauben müssen. Durch Jesus haben wir neues Leben, Wiedergeburt, ein geistliches Leben und wir gehören zu Gott, wir gehören zu der Familie Gottes. Wir sind angenommene Kinder. Und zwar dadurch, dass der Heilige Geist uns erneuert. Etwas neu macht. All das, wo wir in die Irre gegangen sind. Oh, es ist nicht mehr das, was uns jetzt bestimmt. Wir sind nicht mehr unter der Sklaverei der Sünde. Sondern der Heilige Geist, er schenkt uns ein neues Herz. Ein lebendiges Herz, wie die Propheten es sagten. Und es gehört auch zu den Hauptlehren, die wir in Bezug auf Gott glauben müssen, dass er uns eine ewige Herrlichkeit verspricht. Ja, den Korinthern sagt er, also wenn ich nur in diesem Leben auf Christus hoffen würde, dann wäre ich der Elendste von allen. Es gibt keinen christlichen Glauben, der nicht auch festhält an der Verheißung des ewigen Lebens. Wir haben heute Morgen gehört, selbst Abraham, er glaubte an die Verheißung der Ewigkeit. Und so auch gehört es hier dazu, hier heißt es in Vers 6, den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Wir sollen das ewige Leben erben, dieses Reich Gottes der Herrlichkeit. Wir sollen es erben und unser Weg geht auf das Himmelreich zu. Und das müssen wir glauben, dass Gott ein Belohner ist. Ja, dass alles, auch all die Leiden, all die Bedrängnisse dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die uns erwartet. Was müssen wir glauben in Bezug auf Gott? Der Mensch ist ein Sünder. Gott ist ein gnädiger Retter. Durch Jesus gibt es ein neues Leben und das Ziel ist ewige Herrlichkeit. Und der zweite Punkt ist die Pflichterfüllung. Und hier müssen wir verstehen, gute Werke sind keine Bedingung, sind kein Verdienst. In der Bibel geht es nicht hauptsächlich um den Bund der Werke, wie wir es heute Morgen gehört haben, sondern, ich lese noch einmal, er rettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Also, wenn wir sagen, was ist die Pflicht, die wir tun müssen, dann gehört es zu den Hauptlehren der Schrift zu verdeutlichen, ja, Gott setzt einen Standard in seinem Wort, was gut ist, was richtig ist, was er mit vollem Recht von uns Menschen verlangt. Wir finden das in den 10 Geboten als eine Zusammenfassung des Moralgesetzes. Was ist gut? Was gefällt dem Herrn? Was ist richtig? Aber wenn wir von Pflichterfüllung sprechen, dann ist es nicht, dass wir verstehen müssen, wir müssen es tun, damit wir von Gott angenommen werden können. Sondern die guten Werke sind Frucht des neuen Lebens. Es ist Gott, der heiligt. Und er ist es, der das Gute hervorbringt. Ich lese nochmal die ersten 3 Verse. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Und dann heißt es, denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in der Irre, dienten mancherlei Begierden und so weiter. Hier gibt es einen zeitlichen Unterschied. Das bestimmt uns jetzt nicht mehr. Die Barmherzigkeit Gottes, die uns erneuert durch seinen Geist, die uns heiligt, sie setzt einen Unterschied. Und jetzt kann Titus die Gemeinden erinnern an all das Gute, was sie tun sollen, weil sie nicht mehr Knechte, Sklaven unter der Sünde sind. Weil sie ein neues Herz bekommen haben. Und deswegen können sie mit Freude gehorsam sein. Sogar in Bezug auf Menschen, dass man den staatlichen Gewalten die Ehre und Gehorsam leisten muss. Aber auch den Mitchristen, dass man sie mit Sanftmut behandelt. Dass man nicht schlecht redet oder lästert. Dass man nicht streitsüchtig ist. Dass man eine Milde zeigen kann, die eben nicht aus unserem Herzen hervorkommt, aus natürlichem Trieb, sondern was Gott in uns hineingelegt hat, was der Heilige Geist in uns wirkt. Gott heiligt. Gute Werke sind Frucht des neuen Lebens, Frucht dieser Wiedergeburt, Kennzeichen dafür, dass Gott tatsächlich in uns Menschen wirksam ist. Und darum ist auch im Neuen Testament vieles an Befehlsform vieles an Imperativen. Nicht, weil es eine Bedingung ist für den Segen Gottes, sondern ein Kennzeichen dafür, dass er tatsächlich etwas neu gemacht hat. Und das sollen wir fördern. Und so heißt es, gute Werke sind auch eine Aufgabe der Christen. Denn Gott will die Christen gebrauchen, er will die Gläubigen gebrauchen zum Guten. Hier heißt es in Vers 8, das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, also hier geht es um Gläubige, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Für die Gläubigen wird nun gesagt, bemüht euch um gute Werke. Gott hat etwas neu gemacht in eurem Leben. Bezeugt das durch euer Leben. Seid eifrig darin. Warum? Das ist gut. Ja, es ehrt Gott. Alles, was gut ist, ehrt Gott. Aber es ist auch nützlich für die Menschen. Es ist eine Hilfe für die Menschen, die sehen, oh, hier ist etwas Neues entstanden. Ich sehe einen Unterschied. Oder wie wir es selbst in dieser Gemeinde vor kurzem erlebt haben, wo Menschen sagen, wir sehen eine Liebe, die nicht berechnend ist. Und darauf sind sie auf Christus gewiesen worden. Also es ist gut und nützlich für die Menschen, wenn die Gläubigen sich um gute Werke bemühen, eifrig sind und nur Gläubige, nur solche, die die Ehre Gottes suchen und die durch den Heiligen Geist ein neues Leben bekommen haben, können überhaupt gute Werke tun. Und so gehört es nun zu den Hauptlehren der Schrift, was wir im Blick auf Gott glauben müssen, nämlich das Evangelium der Gnade und Liebe des Rettergottes. Aber es gehört auch zu der Pflichterfüllung, die Gott von uns fordert, dass wir wirksam sind. Und zwar aus Dankbarkeit und aus Liebe und in der Kraft, die Gott darreicht, dass er in uns wirkt und uns gebraucht zu seiner Ehre. Und so finden wir hier die Hauptlehren der Heiligen Schrift. Es geht um Glauben. Und für die Gläubigen geht es darum, wie kann ich diesen Glauben leben? Amen.